das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundeskabinett hat eine Anpassung der Hartz-IV-Sätze beschlossen. Vom Januar an werden die meisten Bezieher der Grundsicherung 3 Euro mehr bekommen. Für Kinder bis 13 Jahre wurde eine Anhebung um 2 Euro vereinbart. Oppositionspolitiker, der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Sozialverband VdK kritisieren die Erhöhung als unzureichend. Damit könnten die gestiegenen Verbraucherpreise nicht ausgeglichen werden.
Rentner Ralf Axel Simon muss derzeit mit 446 Euro Grundsicherung pro Monat auskommen, auf jeden Cent achten. Die geplanten 3 Euro mehr pro Monat ab kommendem Jahr freuen ihn nicht.
Es ist ja deutlich schlechter geworden, das Leben, weil alles teurer wird und nichts billiger. Also wie sollen da 3 Euro ausreichen?
3 Euro mehr für Hartz-IV-Empfänger hat heute das Kabinett beschlossen. Der Regelsatz für Alleinstehende steigt damit auf 449 Euro. Eine Erhöhung unter 1%. Zu wenig, kritisieren Gewerkschaften.
Wir reden von den ärmsten Familien im Land. Die haben durch die Pandemie maximal Not erfahren. Und jetzt kommt eine Erhöhung, die gar keine ist. Und da sagen wir als DGB, das darf so nicht passieren. Die müssten tatsächlich real mehr Geld in der Kasse haben.
3 Euro mehr reichten auch nicht, um die höheren Lebensmittel- und Energiepreise aufzufangen, kritisieren Sozialverbände. Die Inflation, derzeit knapp 4%, sei nicht berücksichtigt. Als Berechnungsgrundlage diente die zweite Jahreshälfte 2020. Damals waren die Preise noch niedriger, wegen der gesenkten Mehrwertsteuer. Man habe nicht anders rechnen können, heißt es aus dem Sozialministerium.
Wir haben eine gesetzliche Grundlage, da gibt es keinen Entscheidungsspielraum für das BMAS, über die Höhe der jährlichen Fortschreibung zu entscheiden.
Es habe dafür Einmalzahlungen in der Pandemie gegeben. Der Sozialverband VdK fordert aber:
Die nächste Bundesregierung muss sich dringend an die Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze machen. Viele Themen, wie eben zum Beispiel digitale Teilhabe, die gestiegenen Mieten und viele andere Themen mehr sind in den Hartz-IV-Regelsätzen überhaupt nicht richtig abgebildet.
Aber die höheren Preise werden erst 2023 in die Hartz-IV-Sätze eingerechnet.
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hat mehr Tempo beim Ökostromausbau angemahnt. Der Energiewende müsse Priorität eingeräumt werden, hieß es auf dem Jahreskongress in Berlin. Zugleich warnte der Verband vor weiter steigenden Strompreisen. Bereits heute sind die Energiepreise in Deutschland so hoch wie in keinem anderen EU-Land.
Klimaschutz bedeutet auch einen wachsenden Bedarf an erneuerbaren Energien. Bis 2030 sollen 70 statt der gesetzlich festgelegten 65% des Stroms von Wind und Sonne kommen. So das Ziel der Energiewirtschaft. Hier sei die nächste Bundesregierung in der Pflicht.
Wir brauchen Tempo bei den Erneuerbaren, das heißt im Planungs- und Genehmigungsrecht eine deutliche Vereinfachung und mehr Flächen. Wir brauchen beim Netzausbau den Infrastrukturrahmen und den Investitionsrahmen, damit wir hier wirklich die Netze aus- und umbauen können.
Aktuell drückt Industrie und Verbraucher der hohe Strompreis, der gerade einen europäischen Spitzenwert erreicht hat. Zahlten die Deutschen im Jahr 2000 rund 14 Cent pro Kilowattstunde, sind es aktuell mit fast 32 Cent mehr als doppelt so viel. Gut die Hälfte davon entfallen auf Steuern und Abgaben wie die EEG-Umlage, mit der die Herstellung von Ökostrom gefördert wird. Hier versprechen alle großen Parteien Entlastung. Doch das reicht nach Ansicht von Energieexperten nicht aus.
Der extrem hohe Strompreis ist vor allen Dingen ein Indikator, dass fossile Energien immer teurer wird. Denn die Gründe liegen in hohen Kohle- und Erdgaspreisen und auch CO2-Preisen. Und der Umstieg hin zu erneuerbaren Energien kann eben solche Strompreisexplosionen abpuffern.
Doch auch das braucht Zeit und Geld. So sehen Experten erst einmal keine schnelle Besserung beim Strompreis.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sieht Europa vor großen Herausforderungen. Angesichts von Klimawandel, Corona-Pandemie und Afghanistan-Krise müsse die EU handlungs- und widerstandsfähiger werden, sagte sie heute in ihrer Rede im Europaparlament. Von der Leyen warb nicht nur für mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit der EU und eine Führungsrolle in der Klimapolitik, sondern auch dafür, dass sich die Union militärisch stärker aufstellt.
Rede zur Lage der Union. Das klingt nach US-Präsident, nach Oberbefehlshaber. Doch von solchen Kompetenzen ist die Behördenchefin Ursula von der Leyen weit entfernt. Trotzdem gibt sie heute selbstbewusst Ziele vor und findet, die EU habe sich gut geschlagen in Corona-Zeiten. In der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren haben wir gemeinsam gehandelt, sodass ganz Europa Impfstoff bekam. Und in der tiefsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten haben wir gemeinsam gehandelt mit dem Corona-Hilfsfonds. Doch dabei soll es nicht bleiben. Von der Leyen kündigt eine ganze Reihe von Neuerungen an. Eine neue Behörde für Gesundheitsvorsorge, mehr Computerchip-Produktion in Europa, schnelleren Klimaschutz und mehr militärische Stärke als Lehre aus Afghanistan. Was uns bisher zurückhält, sind nicht fehlende Kapazitäten, sondern fehlender politischer Wille. Es ist ein Spagat für von der Leyen zwischen der Kraft des Optimismus und der Gefahr, nur Ankündigungen zu machen. Auch die Abgeordneten legen den Finger in diese Wunde. Von der Leyen tue nicht genug, etwa bei Rechtsstaatsverstößen in Ungarn oder Polen. Sie haben eigentlich die Mittel dazu. Ich höre sie zwar immer, aber ich sehe keine Ergebnisse.
Die Politik der militärischen Intervention und des Nation-Building ist desaströs gescheitert. Und trotzdem fällt einigen hier nichts weiter ein als der Ruf nach Aufrüstung und einer Militärunion.
Eine Stunde hat von der Leyens Rede gedauert. Jetzt beginnt ein viel längerer Kampf, die Pläne auch umzusetzen. Denn von der Leyens Ehrgeiz steht im starken Kontrast zu den schleppenden Verhandlungen, die man hier in Brüssel erlebt. Selbst beim EU-Vorzeigeprojekt Klimaschutz ist weiter völlig offen, wie man die Ziele erreichen will. Hinzu kommt absehbar eine Zeit der Lähmung, wenn erst Deutschland eine Regierung sucht und dann im Mai Frankreich einen Präsidenten.
Angesichts massiver Kritik an seiner konservativen Regierung hat der britische Premierminister Johnson mit dem Umbau des Kabinetts begonnen. Er tauschte mehrere Minister aus, um, wie es heißt, die Erholung von der Corona-Pandemie besser voranzutreiben. Zu den größten Änderungen zählt die Versetzung von Außenminister Raab, der wegen der Evakuierungsaktion aus Afghanistan in der Kritik stand. Er soll ins Justizministerium wechseln.
Schon bei der Parlamentssitzung heute Morgen sitzt Dominic Raab nicht mehr mit auf der Bank. Der Paukenschlag kommt dann direkt danach. Als Raab wenig später in die Downing Street bestellt wird, ist er schon kein Außenminister mehr. Drinnen soll er sich heftig gewehrt haben und bleibt wohl deshalb stellvertretender Premierminister, wird aber ins Justizressort verschoben. Der wesentliche Grund, sein Versagen bei der Evakuierungsaktion aus Kabul. Er hatte sich zunächst geweigert, vorzeitig aus seinem Urlaub zurückzukehren. Seine Nachfolgerin wird Liz Truss, die bisherige Handelsministerin. Danach geht es Schlag auf Schlag. Weitere Opfer der Kabinettsumbildung sind der Bau- und Justizminister und der Erziehungsminister. Der prominente Brexit-Befürworter Michael Gove übernimmt das Bauministerium. Priti Patel, die rechte Hardlinerin im Kabinett, bleibt als Innenministerin. Und auch auf dem Schlüsselposten Finanzministerium wollte Johnson keine Veränderung. Auch Rishi Sunak bleibt im Amt.
Spekulationen über eine Kabinettsumbildung hatten in London seit Wochen die Runde gemacht. Überraschend ist dennoch, wie viele Minister ihre Posten räumen mussten. Inhaltlich politisch aber signalisiert diese Kabinettsumbildung keine neue Richtung. Johnson hat die Figuren belohnt, die loyal zu ihm standen und die seinen antieuropäischen Brexit-Kurs weiterhin klar unterstützen.
Vor einem Sondertribunal hat der Prozess gegen einen früheren Kommandeur der kosovarischen Befreiungsarmee UÇK begonnen. Salih Mustafa werden unter anderem Mord und Folter von vermeintlichen Kollaborateuren während des Kosovo-Krieges vorgeworfen. Der Kosovo-Sondergerichtshof wurde 2015 eingerichtet, hat seinen Sitz in Den Haag, gehört aber offiziell zum Justizsystem des Kosovo. Er untersucht Kriegsverbrechen, die während und nach dem Kosovo-Krieg zwischen 1998 und 2000 in der ehemaligen serbischen Provinz begangen wurden. Im Fokus stehen die Mitglieder der ehemaligen sogenannten Kosovo-Befreiungsarmee UÇK, die für die Unabhängigkeit von Serbien kämpften.
Salih Mustafa ist der erste Angeklagte vor dem Sondertribunal. Nicht schuldig, darauf plädierte er heute. Der 49-Jährige leitete während des Krieges unter anderem ein berüchtigtes Straflager in der Nähe der kosovarischen Hauptstadt Pristina. Seine Opfer waren allesamt Kosovo-Albaner, seine eigenen Landsleute, keine Staatsfeinde, keine Spione. Die UÇK hatte die Provinz Kosovo von der Vormacht Serbiens befreit, sich nach Kriegsende aber auch gegen Minderheiten und die eigene Bevölkerung gewandt, um die politische Macht zu sichern. Es gibt mehr als 13.500 getötete und vermisste Personen im Kosovo durch diesen Krieg und weitere Opfer nach Kriegsende. Mehr als 10.000 von ihnen sind unbeteiligte Zivilisten. Die Zahl der Opfer ist also sehr hoch. Im Kosovo reagiert die Bevölkerung gespalten auf den Beginn des Sondertribunals. Die Familien der Opfer hoffen auf Gerechtigkeit. Aber die Solidarität mit der ehemaligen Befreiungsarmee UÇK ist mehr als 20 Jahre nach dem Krieg immer noch groß. Bekanntester Angeklagter vor dem Tribunal ist Hashim Thaçi, Kampfname Die Schlange, der ehemalige Präsident des Kosovo. Er muss sich in einem weiteren Verfahren verantworten und befindet sich bereits in Den Haag in Haft. Die juristische Aufarbeitung der Kriegsverbrechen wird vermutlich mehrere Jahre dauern.
Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch des Hamburger Erzbischofs Heese abgelehnt. Hintergrund war ein Gutachten, das Heese Pflichtverletzungen im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln vorwirft. Die apostolische Nunziatur erklärte, zwar habe es Verfahrensfehler gegeben, sie sollten aber Missbrauchsfälle nicht absichtlich vertuschen. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und die Laienbewegung Wir sind Kirche kritisierten die Papstentscheidung scharf. Die Massentötung von Delfinen auf den Färöer Inseln im Nordatlantik hat für Empörung bei Tierschützern gesorgt. Neben Grindwalen waren am Wochenende hunderte Weißseitendelfine an die Küste getrieben und geschlachtet worden. Die Jagd auf Meeressäuger hat auf den zu Dänemark gehörenden Inseln eine uralte Tradition und ist gesetzlich geregelt.
Diese Bilder haben auf den Färöer eine heftige Debatte ausgelöst. Mehr als 1400 getötete Weißseitendelfine in der Bucht von Skálabotnur. Heimlich gefilmt von der Tierschutzorganisation Sea Shepherd. Seit Jahren gehen sie gegen die Treibjagd vor. Diesmal sei sie besonders schlimm gewesen.
Das ist die größte Jagd, soweit wir wissen, die jemals stattgefunden hat. Das größte Massaker an Meeressäugetieren, das jemals dokumentiert wurde.
Die Jagd auf Meeressäuger hat auf den Färöer eine lange Tradition und ist erlaubt. Insbesondere die Grindwale gelten dort als Delikatesse. 600 von ihnen werden im Jahr getötet. Weißseitendelfine spielen dabei kaum eine Rolle. Doch diesmal trieben die Jäger mit ihren Booten außergewöhnlich viele von ihnen in die Bucht. Der zuständige Minister verteidigt dennoch, dass die Tiere zum Verzehr getötet wurden. Wir wissen, dass manche Menschen meinen, dass wir Robben und andere Tiere nicht töten sollten oder dass bestimmte Tiere süßer sind als andere. Wir distanzieren uns von dieser Argumentation. Denn wir haben ein Recht darauf, alles aus dem Meer nachhaltig zu nutzen. Die Tiere aus dem Nordatlantik sollen schnell getötet werden, sagt die Vorschrift. Doch diesmal habe es quälend lange gedauert, so Kritiker. Das ist nicht die Art, die wir wollen, und es fällt schwer, das zu verteidigen. Und deshalb möchte eine klare Mehrheit auf den Färöer, dass das aufhört. Die Debatte um die Grindwaljagd, seit dem Wochenende ist sie neu entfacht.
Die Lottozahlen 8, 21, 27, 37, 40, 41. Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 16. September.
Die feucht-warme Luft zieht sich in den Süden zurück, wo es noch unbeständig bleibt. Von Norden fließt kühlere Luft nach, in der sich das Wetter beruhigt. Heute Nacht wird es gebietsweise nass, hier und da sind Gewitter unterwegs, dabei kann es teilweise kräftig regnen. In der Nordwesthälfte später meist trocken, morgen im Süden und Südosten viele Wolken, vor allem südlich der Donau Regen und teilweise kräftige Gewitter, sonst mal Wolken, mal Sonne und abgesehen von einzelnen Schauern in Küstennähe meist trocken. Auch heute Nacht wieder sehr mild, in der Lausitz sogar nahe 20 Grad. Morgen dann kühler, vor allem im Süden allerdings noch knapp über 20 Grad. Am Freitag im Nordosten unbeständig, sonst eine trockene Mischung aus Wolken und Sonne, die im Südwesten auch längere Zeit scheint. Ähnlich auch am Samstag. Aber am Sonntag entwickeln sich im Süden und Südwesten wieder Schauer und Gewitter.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen. Mordaufruf oder Meinungsäußerung? Wie Zwickau mit dem umstrittenen Gerichtsbeschluss zu rechtsextremen Wahlplakaten umgeht? Und wie wählt man eigentlich, wenn es quasi kein Wahllokal mehr gibt? Mittendrin im flutzerstörten Ahrtal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.